Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Sneak Week. Ja, dem aufmerksamen Zuhörer wird es aufgefallen sein, dass wir etwas länger nicht auf dem Äther waren. Es war nämlich so, dass ich es leider unter der Woche nicht ins Kino geschafft habe. Ich konnte trotzdem während dieser Zeit drei Filme sehen, die aktuell im Kino laufen. Das sind 50 Shades of Grey, The Imitation Game und Black Hat. Letzterer ist der neueste Film mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Und unter der Woche ist es mir leider so nicht möglich gewesen. Und da laufen nun einmal die Sneak Previews hier bei uns. Ganz anders war es gestern Abend. Da habe ich es dann doch endlich mal wieder in eine Sneak Preview geschafft. Und bin auch ganz froh drüber. Wir wissen ja in einer Sneak Preview leider nie, was kommen wird. Und so wurde ich dann doch mal mit einem recht guten Film überrascht. Und zwar The F-Word von wegen gute Freunde. Das ist ein Film mit Daniel Radcliffe und Zoe Kazan in der Hauptrolle. Daniel Radcliffe sollte bestimmt jedem irgendwas sagen. Harry Potter halt. So, hier sehen wir ihn mal in einer etwas anderen Rolle und ich muss sagen, ich habe ihn noch kaum wiedererkannt, dazu aber gleich mehr. Der Film startet am 9. April, das heißt also noch über 5 Wochen, über 5 Wochen vor der eigentlichen Premiere habe ich diesen Film sehen können und das finde ich schon richtig hammergeil. Die F-Word. Dieser Film basiert auf dem Theaterstück Toothpaste and Cigarettes von T.J. Daw und Michael Rinaldi. Der Titel spielt auf die erste Begegnung zwischen Wallace, das ist der Charakter, der von Daniel Radcliffe gespielt wird, und Chantry an. Chantry ist natürlich von Zoe Kazan gespielt. Ja, eigentlich war der Arbeitstitel des Filmes The F-Word. Der Originale lautet What If? Der Film hat aber mit dem gleichnamigen Dokudrama The F-Word oder The Other F-Word nichts zu tun. Naja, es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn der deutsche Titel sich dann am Original gehalten hätte. Und wenn sie dann unbedingt gewollt hätten, hätten sie dann den Zusatztitel Vom Wegen gute Freunde dann noch mit dranhauen können. Er ist ja nicht ganz unpassend, muss man ja sagen. Die Handlung des Films ist im Grunde genommen ganz einfach. Es lernen sich zwei Leute kennen, beide so Mitte 20, also Daniel Radcliffe und Zoe Kazan. Und diese beiden Charaktere freunden sich an. Doch während halt der von Radcliffe gespielte Charakter sich so ein bisschen in Chantry, also Zoe Kazan, verliebt, ist das bei ihr dann eben nicht so. Sie mag ihn sehr, hat aber einen Freund. Und das ist für ihn natürlich so ein bisschen was, das spielt ihm nicht gerade unbedingt in die Karten. Trotzdem verbringt er sehr viel Zeit mit ihr und lernt auch erstmal den Freund nicht kennen. Dann allerdings kommt natürlich irgendwann der Zeitpunkt, die beiden chatten miteinander und sie fragt ihn, hast du nicht Bock zu uns zu kommen und kannst dann da mal meinen Freund kennenlernen. Ja, Wallace macht das auch, doch der Abend endet in einer totalen Katastrophe und es ist nämlich so, dass Wallace den Freund von Chantry aus dem Fenster wirft, aus Versehen. Dadurch können die beiden auch immer ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen und sie freunden sich unglaublich gut an. Dann kommt es irgendwann, dass Chantrys Freund ins Ausland gehen muss, aufgrund von beruflichen Veränderungen. Er hat einfach die Möglichkeit, einen großen Karrieresprung zu machen, aber dadurch muss er durch Europa tingeln. Und das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für ungefähr ein Jahr. Ja, das ist natürlich ganz klar. Eigentlich, ich habe mir schon vorher gedacht, okay, das öffnet natürlich jetzt Tür und Tor, dass sich Chantry und Wallace dann sehr nahe kommen können. Und so ist es dann auch. Trotzdem werden die beiden kein Paar. An dieser Stelle möchte ich dann jetzt abbrechen und nicht weiter erzählen, weil wenn ihr euch den Film angucken wollt, würde ich dann hier spoilern und das möchte ich natürlich ungern tun. Ich finde gerade die schauspielerische Leistung von Daniel Radcliffe, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn ja erst für Elijah Wood gehalten. ja, bis es mir irgendwann dämmerte und ich dachte so, okay, mit Brille? Naja, wer ist das? Harry Potter. So. Aber naja, gut, Schande über mein Haupt. Nichtsdestotrotz habe ich in ihn überhaupt nicht Harry Potter gesehen. Und ich finde, er heißt als Schauspieler sehr, sehr gut gereift. Und besonders an der Seite von Zoe Kazan macht er eine unglaublich gute Figur. Ich meine, der Typ sieht ja sowieso generell nicht schlecht aus. Das muss man ihm lassen. Und sie ist auch wirklich eine richtig hübsche, so eine schnucklige Maus, die jetzt nicht irgendwo im Topmodel-Bereich anzusiedeln ist, aber trotzdem einfach so dieses bodenständige, normale Mädchen einfach darstellt. Und genauso kommt sie rüber. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum sich Wallace in sie verknallt hat. Es ist besonders bei diesem Film, dass die Chemie zwischen Radcliffe und Kazan sehr gut gewesen sein muss, weil es doch insgesamt 2 bis 3 gute Szenen gibt. Ich meine, es gibt generell gute Szenen, das will ich jetzt nicht sagen, nur diese stechen besonders hervor, wo man merkt, dass die beiden doch irgendwie mehr füreinander empfinden. Und diese Momente, und das schafft man bei mir sehr selten, die habe ich als so ehrlich empfunden, dass ich es ihnen total abgekauft habe, dass sie dort ein, ich sag mal, anstrebendes Liebespärchen spielen. 2 Menschen, die sich einfach ineinander verliebt haben oder sehr viel füreinander empfinden und den anderen auf eine andere Art und Weise kennenlernen wollen, als nur halt eben gute Freunde zu sein. Aber das geht ja halt einfach eben nicht. Und das ist die Diskrepanz in diesem Film, dass einfach der Freund von Chantry da im Weg ist. Was sehr, sehr gut ist, finde ich auch, ist, es ist natürlich eine Liebeskomödie, allerdings keine, wie man sie jetzt aus den letzten Adam Sandler-Filmen kennt, das total überdreht ist, komplettes Overacting etc. pp., sondern sehr bodenständig, wenn auch gleich viele Anspielungen auf dicke Menschen sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so geplant war oder so. Ob Michael Dose, das ist ja der Regisseur von diesem Film gewesen, ob der das irgendwie wollte, ob das, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall sind besonders in der ersten Hälfte sehr viele Anspielungen auf etwas vollschlankere Menschen. Jetzt nicht in der Häufigkeit, dass man es nicht ertragen könnte, aber trotzdem, ich weiß nicht, hätte das nicht unbedingt sein müssen. Natürlich heißt der Film nicht umsonst The F-Word. Was damit gemeint ist, kann sich natürlich jeder an 5 Fingern abzählen. Es kommt sehr häufig irgendein Joke, der auf Sex basiert. Und damit muss man einfach rechnen, wenn man in diesen Film reingeht. Das heißt also, wenn ihr jetzt vorhabt, mit euren Kindern da reinzugehen, solltet ihr euch dessen bewusst sein. Ja, die F-Word, warum man jetzt ausgerechnet die F-Word genommen hat, anstatt den Originaltitel What If, kann ich mir nur damit erklären, bezüglich 50 Shades of Grey, weil das natürlich auch so eine sexuelle Anspielung ist und vielleicht man da irgendwie auf der Welle mitreiten wollte, quasi als Blickfang, du stehst im Kino, weißt nicht, was du gucken sollst, so, ja, 50 Shades of Grey hast du schon gesehen, hast aber nochmal Bock drauf auf einen Film, der ähnlich ist. Ah, guck mal, da ist die F-Word. Gehen wir doch da rein. Der wird ja ähnlich sein. Das reime ich mir jetzt einfach mal so zusammen. Ja, wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden Schauspielern stimmt. Auch die Nebenrollen sind relativ gut besetzt, kommen auch nicht zu knapp weg. Haben ebenfalls gute Momente, auch ebenfalls leicht Charakterentwicklung. Das heißt also, sie sind nicht einfach nur stumpf da, um die Handlung irgendwo voranzubringen, sondern haben selber eigene kleine Plots und die natürlich auch sehr gut mit in die Handlung einfließen. Der Film nimmt ab dem dritten Drittel ungefähr eine Wendung, wo man sagen könnte, tja, shit happens, that's life. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das geht vom typischen Hollywood-Liebesfilm einfach ein bisschen weg. Was genau das ist, das möchte ich an dieser Stelle einfach nicht verraten, um es halt eben nicht zu spoilern. Macht euch da einfach eure eigene Meinung. Den Film möchte ich gerne bewerten mit der typischen Nightcrow-Skala mit ungefähr 69%, vielleicht auch 73, also zwischen 69 und 73%. Das ist definitiv nicht schlecht für einen Hollywood-Liebesfilm, wo eigentlich man das meiste sehr leicht voraussehen kann. Von daher also auf jeden Fall eine Kinoempfehlung. Eine weitere Kinoempfehlung möchte ich geben für The Imitation Game. Benedict Cumberbatch spielt in diesem Film einen wirklich sehr, sehr talentierten und genialen Mathematiker, der die Verschlüsselungsmaschine Enigma der Deutschen im Zweiten Weltkrieg entschlüsseln kann. Problematik an der ganzen Geschichte ist natürlich auch noch, dass er homosexuell ist und dies verbergen muss. Homosexualität war ja im England, bis in den 60ern oder 70ern war das verboten, war strafbar. Und es kommt so weit, dass dieser Mathematiker sich einer Hormonkur unterziehen muss und letztendlich Selbstmord begeht. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen abgeneigt von diesen Filmen, wo es darum geht, man will noch unbedingt einen draufsetzen, da muss eine schlimme Krankheit mit rein oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich hätte das bei diesem Film auch tatsächlich kritisiert, weil es ist einfach mein persönlicher Geschmack, da sie das schon in zigtausend Soaps und was weiß ich, auch besonders im deutschen Fernsehen schon zigtausend Mal gesehen habe. Aber es beruht halt eben auf einer wahren Geschichte, auch dass er sich am Ende umbringt. Und von daher geht das für mich mehr als in Ordnung und rundet für mich die Geschichte einfach ab. Benedict Cumberbatch, es wird sehr oft gesagt, dass er in diesem Film einfach seine Rolle als Sherlock weiterspielt. Ich sage ganz ehrlich, dass ich Sherlock noch nie gesehen habe und bin froh darüber, weil so konnte ich die schauspielerische Leistung von Benedict Cumberbatch genießen, ohne dauernd Vergleiche anstellen zu müssen. Ein Vergleich kam mir allerdings bei der Darstellung von Benedict Cumberbatch des Mathematikers doch irgendwie in den Sinn, weil er ist ja wirklich sehr intelligent und er ist auch sehr speziell, sodass mir irgendwie Sheldon aus The Big Bang Theory irgendwie nicht aus dem Kopf ging. Und achtet mal drauf, falls ihr euch den Film im Kino anschaut. Dieser Film bekommt von mir eine Wertung von weit über 90 und ist damit natürlich eine hammerspezielle, super große Kinoempfehlung. Reingehen, wer auf solche Filme steht, wird da definitiv nicht enttäuscht werden. Ja, jetzt kommt etwas ganz Spezielles und zwar Black Hat. Und warum ist Black Hat da irgendwie ganz speziell? Das ist deswegen, weil als ich im Kino saß und während der Werbung schon mal ein bisschen Popcorn futterte, fiel mir auf, es kommt überhaupt kein weiterer Zuschauer. Irgendwann kam der Typ, der Eis verkaufen will und wollte und fragte mich so, wollen Sie Eis? Und ich meinte, nee, danke. Ich sage, ich habe genug Popcorn und zu trinken hier und das reicht mir. Haben immer eine Frage, wo habt ihr die anderen Zuschauer irgendwie ausgesperrt oder was ist los? Und fragte dann auch mal etwas genauer nach und die meinten dann halt, dass wohl Black Hat nicht ausreichend beworben wurde. Also es überraschte mich, dass keiner in diesen Film reingegangen ist, denn Chris Hemsworth dürfte alleine ja schon ein Garant dafür sein, dass mindestens 10, 20, 30 Leute in diesen Film reingehen und das am Wochenende zu, war das eigentlich Spätvorstellung? Ich glaube, das war die Spätvorstellung, in der ich war. Aber das war auch erst 22 Uhr. Und naja gut, es hat mich auf jeden Fall verwundert. Und es ist schon etwas sehr Merkwürdiges, komplett allein im Kino zu sitzen. Und ich habe, als ich mir die Kinokarte gekauft habe, gesehen, dass die Überwachungskameras vorne an der Kasse sind. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, wenn ich jetzt popel oder irgendwie komisch den Arm oder so mache oder so, es wird alles da vorne gesehen und jeder wird auf mich gucken. Und das war doch schon ein bisschen seltsam. Nicht, dass ich im Kino popel oder so, aber das ist halt eben schon, man fühlt sich sehr beobachtet. So, jetzt aber erstmal zum Film selbst, denn um den geht es ja eigentlich auch hier. Es geht in diesem Film um im Prinzip zwei Hacker. Einer davon ist Chris Hemsworth und der sitzt hinter Schloss und Riegeln. Eines Tages jedoch sitzt der Schock ganz schön tief, als bei einem Cyberangriff auf die Börse von Chicago, welche die Weltwirtschaft an den Rand des Chaos führt, sein alter Code benutzt wird. So, und das wird auch der Grund sein, warum man sich vom FBI an ihn wendet, um halt diesen anderen Hacker, der den Code benutzt hat, zu fassen. So, und dann beginnt sozusagen eine Cyber-Hetzjagd und in der kommt zum Beispiel es auch zu einer kleinen Romanze zwischen Chris Hemsworth und einer Mitstreiterin und zu einem etwas merkwürdigen Showdown. Der Film ist eigentlich sehr solide gemacht. Ich meine, ich will jetzt nicht in allen Einzelheiten eingehen. So viel sei allerdings gesagt. Er ist solide, nur das Ende ist irgendwie was ich nicht so ganz verstanden habe. Wir haben da ein japanisches Fest. Ihr fragt mich nicht, was das war. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Zumindest sind da Leute, die ganz langsam irgendwo so einen kleinen Marsch machen. Genau da sind der von Chris Hemsworth gespielte Charakter, der andere Hacker und dessen Komplizen halt. Und die haben alle eine Waffe in der Hand. Sichtbar. Und die drumherum, die Leute, nehmen davon einfach gar keine Notiz. Scheinen nur keine Angst zu haben oder laufen noch nicht weg oder so. Erst als der erste Schuss fällt, kriegen die alle Panik und hauen ab. So nach dem Motto, Peng, oh mein Gott, jetzt müssen wir richtig laufen. Das ist etwas surreal gewesen und kam nicht so richtig bei mir an. Auch die Art und Weise, wie der Film dann wie Chris Hemsworth dann seinen Gegenüber, sagen wir mal, nee, das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, sonst würde ich spoilern. Von daher guckt euch den Film selber an, dann werdet ihr es merken. Ich habe derzeit gerade keine aktuellen Zahlen vor mir. Sehe nur halt, dass dieser Film nicht gerade mit den größten Kritiken und besten Kritiken überhäuft wurde. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Es ist die Frage, ob man sich solch einen Film nicht vielleicht doch besser auf DVD oder Blu-ray ansieht oder einem Streaming-Portal eures Vertrauens. Denn so wahnsinnig wichtig war es jetzt nicht, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe. Er hat zum Beispiel auf Moviepilot eine Wertung von 6,0, was natürlich in Wertung von Nightcrow ungefähr 60 wäre. Ich würde sogar sagen, ich gehe ein bisschen höher und vergebe diesem Film 71%. Gerade auch, weil Chris Hemsworth einfach ein guter Schauspieler ist und er auch von Mal zu Mal einfach besser wird. Ja, das war es. Das ist der Film, der Sneak Preview dieser Woche, den ich euch gerne vorstellen wollte, beziehungsweise euch einfach mal die Imitation Game empfehlen wollte und euch meine Meinung zu Black Hat sagen wollte. In ein paar Tagen werdet ihr auch eine neue Ausgabe von Nightcrow in Serie bekommen. Endlich mal wieder. Einen kleinen Teaser, was für eine Serie wir besprechen werden, möchte ich einfach mal so sagen. Diese Folge, diese Ausgabe von Nightcrow in Serie hat mehr Power. An dieser Stelle viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.